Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Schwester Clarissa Sternisco. Sie gehört der Gemeinschaft der Apostolischen Schwestern vom Heiligen Johannes an aus Fellburg in der Oberpfalz. In einem Exerzitienhaus habe ich einmal ein Poster zum Thema Berufung gesehen und darauf stand ganz groß »I just called to say I love you«. Eine Generation oder meine Generation denkt vermutlich sofort an folgendes Lied. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, das Lied von Stevie Wonder. Ich habe gerufen, um dir zu sagen, dass ich dich liebe, und ich habe dich angerufen, um dir zu sagen, wie sehr ich mich um dich kümmere. Dieses Lied war dargestellt auf diesem Poster zum Thema Berufung und es spielt natürlich mit diesem englischen Wort call, ein Wort, das im Englischen zweierlei bedeuten kann. Einmal der Anruf, aber auch das Thema Berufung, und darum geht es bei uns heute. Am ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche besonders um geistliche Berufung, und wie so ein Ruf Gottes aussehen kann, das hören Sie heute am Beispiel der Berufungsgeschichte von Schwester Clarissa von der Gemeinschaft der Apostolischen Schwestern vom Heiligen Johannes aus Fellburg in der Oberpfalz. Kurz sagt man auch Johannesschwestern, wenn ich da richtig informiert bin. Grüß Gott, Schwester Clarissa.
Ja, grüß Gott, liebe Frau Kuhl.
Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, persönlich Zeugnis über Ihren Ruf auch zu geben. Ist ja auch nicht so einfach, über persönliche Dinge da zu sprechen. Sind heute bei der Sendung Spiritualität zum ersten mit dabei. Wir werden einiges über Ihr Leben erfahren und freuen uns jetzt erst einmal auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute an diesem Tag, wo wir ganz besonders für die Berufungen beten, ein bisschen von meinem Leben erzählen zu dürfen, von meinem Leben als Ordensschwester. Und ich möchte beginnen, einen Bibelspruch über mein Leben zu stellen. Es ist dieser Satz aus dem ersten Johannesevangelium: Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ich kann heute nach 24 Jahren Ordensleben sagen, dass Gott diesen Satz in meinem Leben erfüllt hat. Er ist reine Liebe und alles, was er mir geschenkt hat, geschah aus dieser Liebe, auch wenn ich manchmal wirklich Zeit gebraucht habe, ja, diese Wege Gottes zu ergründen und ja auch zu sehen, ja, wo ist denn seine Liebe dahinter? Ganz besonders auch in schwierigen Situationen in meinem Leben. Ja, und ich möchte ganz von vorne anfangen. Ich durfte in einem christlichen Elternhaus aufwachsen, wo das tägliche Gebet und die Sonntagsmesse ganz normal waren. Ja, und da möchte ich mich auch ganz besonders bei meinen Eltern bedanken. Ich war die dritte von insgesamt 7 Kindern und wir haben sehr nah beieinander, aufeinander gewohnt. Ganz am Anfang waren wir in einer kleinen Wohnung in Frankfurt. Ja, und dann sind wir in ein größeres Haus in den Taunus umgezogen. Und ich hatte auch das große Glück, dass meine Mutter Erzieherin war und dass sie uns die Zeit geschenkt hat, die Zeit für die Kinder. Sie war immer daheim. Und sie war immer auch eine Ansprechpartnerin für uns. Meine Eltern, sie waren sehr präsent in unserer Kindererziehung und ja, wir durften viel Zeit in der Familie miteinander verbringen, bei Sport und Spiel und auch draußen im Wald. Jeder durfte viel tun und anstellen. Es war zum Beispiel in unserer Familie normal, dass wir viel Sport gemacht haben, dass jeder ein Musikinstrument spielt und lernt. Und ich glaube, man kann sagen, ja, dass bei uns daheim sehr viel los war. Mein erstes Erlebnis mit einer Ordensschwester war schon sehr früh. Das war, als ich in den Kindergarten kam mit 5 Jahren. Ich kam erst mit 5 Jahren in den Kindergarten, weil wir unseren Kindergarten daheim hatten mit 7 Kindern. Und als ich das erste Mal diese Ordensschwester sah, ja, da war ich sehr beeindruckt von ihr. Ich habe dieses Bild immer noch in meinem Herzen. Und da kam in mir das erste Mal dieser große Wunsch auf, ja, so will ich auch mal werden. Ich möchte auch mal so eine Ordensschwester werden wie sie. Und mein Vater hat mir später diese Geschichte öfters noch erzählt. Wir waren eingeladen auf eine Hochzeit und meine Mutter hatte die anderen Kinder betreut. Und mein Vater ist mit mir allein auf diese Hochzeit gefahren und ich war damals 9 Jahre alt. Und mein Vater war sehr begeistert von dieser Braut, als sie dann einzog in die Kirche. Und er hat zu mir gesagt, schau mal, wie schön die Braut ist. Und ich habe ihm dann angeblich die Antwort gegeben, ja, diese Braut ist sehr hübsch und sehr schön, aber weißt du, ich möchte mal Ordensschwester werden. Und ja, damals war ich 9 Jahre. Diesen Wunsch habe ich wirklich in meinem Herzen getragen. Ja, aber bis dahin war noch ein weiter Weg. Ich habe dann ganz normal meine Grundschule absolviert, die Realschule gemacht und gleichzeitig war ich sehr aktiv in vielen verschiedenen Vereinen. Ich muss eingestehen und auch ja, mit Dank anerkennen, dass Gott mir sehr viele und schöne Begabungen geschenkt hat. Ich habe zum Beispiel Schach gespielt, Tischtennis, ich habe im Chor gesungen, ich durfte auch 2 Instrumente spielen. Und bei allen diesen Sachen hatte ich ja eine große Leichtigkeit und war auch sehr erfolgreich. Ich bin damals mit 9 Jahren schon in den Schachverein eingetreten, habe es damals mit 6 Jahren von meinem Vater gelernt und der Aufstieg war sehr rapide. Mit 12 Jahren war ich dann das erste Mal Hessenmeisterin, mit 13 Jahren deutsche Meisterin. Ja, und dann da stand die Welt für mich so etwas offen, etwas weit offen. Ich habe dann angefangen, in der Nationalmannschaft zu spielen und es ging dann alles sehr schnell im Leistungssport. Mit 13 Jahren war ich dann schon das erste Mal auf einem großen Turnier in Paris. Und in all dem habe ich eine sehr große Unterstützung von meinem Vater bekommen. Er hat mich dann oft zu diesen Turnieren begleitet. Er hat mit mir am Anfang trainiert, wo wir noch die gleiche Spielstärke hatten. Ja, er hat mich aufgebaut, wenn ich verloren habe. Das war so wie mein Privattrainer, mein Manager. Und wir haben auch sehr viele wichtige und wertvolle Gespräche dann miteinander geführt. Und in dieser Zeit des großen Erfolges, hat mein Vater mir auch immer wieder gezeigt, was das Wichtigste im Leben ist. Er war ein tiefgläubiger Mann und für ihn war es zum Beispiel wichtig, dass ich trotz meinen ganzen Erfolgen den lieben Gott in meinem Leben nicht vergesse. Und so hat er mit mir immer geschaut, ja, wo ich sonntags zur Heiligen Messe gehen konnte bei den ganzen Turnieren. Er hat am Anfang mit mir einfach die Messen herausgesucht. Und ich erinnere mich noch, einmal habe ich auch ein Turnier in Norwegen einfach abgesagt. Habe ich damals zu unserer Bundestrainerin gesagt, ja, ich kann leider nicht mitfahren, weil es gibt in diesem Ort, auf dieser Insel, wo das Turnier stattfinden soll, keine heilige Messe. Und das war für mich schon so ein Anfang, so ein innerer Kampf zwischen meinem Erfolg und dem geistlichen Leben, dem Leben mit Gott. Ich erinnere mich noch, eine kleine Geschichte. Die Bundestrainer wusste dann, dass für mich die Sonntagsmesse und auch diese Beziehung mit Gott sehr wichtig ist. Und eines Abends, das war gerade ein Trainingslager, habe ich ihr dann gesagt, ja, ich gehe jetzt zur Abendmesse. Das ist für mich sehr wichtig, ich breche jetzt auf. Und sie hat mich vor den ganzen Jugendlichen gefragt, ja, willst du wirklich gehen? Ist es wirklich notwendig für dich, in diese Messe zu gehen? Und ich habe gesagt, ja, ich bin aufgestanden. Und zu meiner großen Freude haben sich dann im selben Augenblick 2 andere Mädchen auch erhoben und haben gesagt, wir begleiten dich, wir wollen auch in die Messe gehen. Ja, und da waren wir zu dritt. Das war mich wirklich eine sehr große Freude. Dann hatte ich noch ein anderes Erlebnis in meiner Pubertät. Wir waren mit meinen Eltern in der Messe, mit meiner Familie. Das war eine Abendmesse, das weiß ich noch ganz genau. Und an dem Sonntag war die Aktion, dass man Geld gesammelt hat für Missio. Und da lagen so Spendentütchen aus in der Bank. Und auf diesen Spendentütchen war eine Ordensschwester drauf, die ist auf einem Traktor gesessen in Afrika und hatte sehr viele Kinder um sich. Und das ist auch ein Bild, was ich heute noch in meinem Herzen trage. Es begleitet mich immer noch in meinem Leben. Und zu dieser großen Sehnsucht, Ordensschwester zu werden, seit dem Kindergarten, ist noch ein anderer großer Wunsch hinzugekommen, dieser Wunsch, einmal nach Afrika in die Mission zu gehen. Das waren so die Wünsche, die ich in meinem Herzen tief getragen habe. Und dann kam die Pubertät. Die Pubertät ist oft verbunden mit einem großen Kampf. Und so war es auch bei mir. Ich spürte diesen großen Kampf ganz deutlich in mir. Ich spürte auf der einen Seite diesen radikalen Ruf in die Nachfolge Gottes mit diesen Bibelstellen, die Sie alle kennen. Folge mir nach, verkaufe alles, was du hast. Und vor allem einen anderen Satz im Lukas-Evangelium, den habe ich fest in meinem Herzen getragen und auch immer wieder gehört. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Das war so diese eine Seite, dieser Ruf Gottes in mir, den ich spürte. Und die andere Seite war der Erfolg im Schach und auch im Tischtennis. Ich war angesehen in meinem Ort, wo ich gewohnt habe. Viele Menschen und meine Freunde haben mich beneidet. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht zu reisen, andere Länder kennenzulernen, mich einfach zu messen im Sport. Und ich liebte meinen Erfolg. Ich war sehr stolz auf meine ganzen Pokale und Urkunden im Zimmer. Und ich muss sagen, ich war mehr so ein Typ, der Fernweh hatte als Heimweh. Ich hatte meine Tasche im Zimmer, die immer bereit war, immer gepackt war. Und ich habe manchmal nur auf einen Anruf gewartet, und um reisen zu gehen, um neue Abenteuer zu bestehen, um mich zu messen und auch wieder Erfolge einfach zu haben und davon zu leben. Das waren so die zwei Pole in meinem Leben. Und dieser große Kampf, der sich ganz besonders dann in der Zeit der Pubertät in mir abspielte. Und in diesem Kampf machte ich eine ganz wichtige Erfahrung, die mir dann später auch wirklich sehr geholfen hat, diesen Weg zu gehen und mich dazu entscheiden, Gott ganz nachzufolgen als Ordensschwester. Ich habe diesen großen Unterschied gemerkt im Leistungssport und auch in diesen Pfadfinder-Camps. Ich durfte auch Pfadfinder sein. Im Pfadfindercamp, im Pfadfinderlager hatten wir ein wunderschönes Miteinander, eine echte Fröhlichkeit, eine Ehrlichkeit. Und im Leistungssport hatte ich sehr wenig Freunde, weil es hat einfach nur die Leistung gezählt. Der Leistungsdruck war immer stärker, je besser man wurde. Und diesen Druck habe ich auch sehr gespürt. Und ich bin zu dieser Erkenntnis gelangt, dass es eigentlich keine echte, wahre Freude gibt im Leistungssport. Weil wenn man einmal verliert, wenn man einmal keine Leistung bringt, ist man ausgeschlossen, es interessiert sich niemand mehr für einen, man ist einfach weg. Und in diesen Pfadfindercamps hatte ich diese wunderbare religiöse Umwelt. Es war bei katholischen Pfadfindern. Wir haben die Heilige Messe morgens in der Natur gefeiert im Sommer. Im Winter waren wir auf der Skihütte. Jeder hatte so dieses gleiche Ziel, miteinander in Freundschaft zu leben, Gott näher kennenzulernen, mit ihm tiefer leben zu wollen und seine Schöpfung zu bewundern. Und ich bin dann zu dieser Ansicht gekommen, dass man auch bei diesen Pfadfinderlagern einfach so sein darf, wie man ist. Dass man leben darf mit seinen guten und weniger guten Eigenschaften, und dass man sich nicht verstellen muss, wie man das oft so im Berufsleben muss, sich nur von der guten Seite zeigen. Und durch diese Pfadfinderei habe ich auch mehrere Priester kennengelernt. Und so habe ich mir einen geistlichen Begleiter ausgesucht, der mich dann ganz besonders auch in diesem Kampf begleitet hat. Ich habe dann angefangen, jährliche Exerzitien zu machen, die sehr wichtig für mich waren, um diesen Ruf, dieses große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und in dieser Zeit kommt auch ein wichtiger Augenblick noch für mich. Es war auch diese Zeit, wo der traditionelle Glaube, den ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, immer mehr zu einem persönlichen Glauben herangereift ist. Und in dieser Zeit konnte ich wieder sagen, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und in diesem Umfeld habe ich mich mit 15, 16, 17 Jahren immer wohler gefühlt, trotz meinem großen Erfolg. Ich habe dann meine Realschule beendet, und eine kaufmännische Ausbildung gemacht und abgeschlossen. Ja, und wie es dann weiterging, werden Sie nach der Musik erfahren.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie heute die Berufungsgeschichte von Schwester Clarissa aus Fellburg von den Johannesschwestern. Wir sind gespannt, wie es dann weiterging.
Also dieser Wunsch in mir nach dem geistlichen Leben wurde immer stärker. Ja, und ich hatte immer mehr diese Sehnsucht in meinem Herzen, Gott mein ganzes Leben zu schenken. Und Gott hat mich auch in dieser Zeit ja immer mehr an sein Herz gezogen. Und es war in einer sehr großen Freiheit. Ich selbst habe mich entschieden, ja, diesem Ruf nachzugehen und auch diesem Ruf zu antworten. Und ich war auch jemand, der dann auch aktiv wurde. Das heißt, ich habe gebetet und wenn ich dann gedacht habe, das ist der Wille Gottes, den ich für mich erkannt habe, habe ich diesen Willen versucht umzusetzen mit meinem Verstand und meinem Willen. Und habe dann zum lieben Gott gesagt, ja, wenn es das nicht ist, was ich jetzt entdeckt habe für mich, dann zeige es mir doch. Und wenn du mir nichts anderes zeigst, werde ich diesen Weg gehen, ja, den du mir in mein Herz gegeben hast. Das heißt, ich habe nicht gewartet, bis Gott mir genau alles zeigt, was er von mir will. Und so eine Berufungsgeschichte der Liebe, wie sie auch in der Ehe ist, ja, es ist oft schwierig in Worte zu fassen. Das ist was sehr Persönliches. Und wir entdecken auch oft, ja, dass es auch keine Worte gibt, die diese Liebe wirklich ausdrücken können, was wir tief in unserem Herzen empfinden. Es gab bestimmte Dinge in meinem Leben, ja, die mir geholfen haben, diesen Ruf Gottes zu verspüren und auch, ja, wo ich gemerkt habe, dass Gott mich zu diesem Leben ruft. Ich habe gemerkt, dass ich auf einmal so stille Zeiten für mich gebraucht habe, die ich eigentlich früher nie gewohnt war. Weil ich war ab meinem 12. Lebensjahr vielleicht 4 Wochenenden pro Jahr, wo ich ganz daheim war. Ansonsten war ich nur im Zug auf Turnieren in der Weltgeschichte unterwegs. Und auf einmal habe ich gespürt, ich brauche schon eine stille Zeit für mich. Wir waren zum Beispiel mit meiner Familie im Schwimmbad. Ja, und ich habe mir dann einfach so eine ruhige Ecke gesucht, um nachzudenken über mein Leben. Meine Freunde und meine Familie fanden das schon sehr komisch, weil ich eigentlich eher so eine aktive Frau bin. Dann ist in mir dieser Wunsch auch immer stärker geworden, wenn es ging, auch ja werktags in die heiligste Messe zu gehen, um in Beziehung zu sein mit diesem Gott, ja, der mich, der uns zuerst geliebt hat. Ich habe dann auch oft versucht, allein im Zimmer zu beten und diese Zeiten wurden immer länger. Und eine andere Erfahrung habe ich noch gemacht, dass ich einfach nicht mehr viele Sachen gebraucht habe. In der Pubertät zwischen 15 und 17 hat man sehr oft große Wünsche, ganz besonders bei der Kleidung. Aber bei mir war das anders. Ich war mit sehr wenigen Sachen zufrieden und dieses Einkaufen, neue Kleider zu kaufen, diesen Wunsch hatte ich gar nicht in mir. Ich war dann fest entschlossen, mit 18 Jahren in ein Kloster einzutreten. Das ist eigentlich noch sehr früh nach meiner Ausbildung. Ja, und mein Vater hat mir gesagt, du bist noch so jung, 18 Jahre, warte doch noch ein Jahr. Du sollst noch dieses Jahr in der Damenbundesliga spielen, wo ich einen Platz bekommen habe mit 18 Jahren. Und er hat mir gesagt, du kannst nicht von heute auf morgen alles absagen, ganz besonders in den Vereinen. Das muss man vorbereiten. Gut, ich habe das angenommen, auch wenn das für mich schwer war, dieses Jahr. Dieses ganze Jahr kam mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Und ganz besonders in diesem Jahr war es für mich wichtig, immer mehr Kontakt zu haben, ja, mit einem Priester, der mich dann in diesem geistlichen Leben, in diesem Jahr, wo ich noch daheim war, begleitet hat, mich auch geprüft hat, ob dieser Ruf Gottes echt ist. Ja, und dann war dieses Jahr auch zu Ende. Irgendwann geht alles zu Ende und dann war es soweit. Ich erinnere mich noch an mein allerletztes Schachspiel. Das war ein internationales Turnier in Tschechien. Das war die letzte Runde und ich war mir tief in meinem Herzen bewusst, das ist mein letztes großes Schachspiel auf großer Bühne. Und als das Spiel zu Ende war, wusste ich, es ist aus. Und ich hatte in meinem Herzen ja einen sehr großen Frieden. Und ich habe dann mit der Gnade Gottes diesen großen Schritt gewagt. Ich wusste nicht genau, was mich alles erwartet in den Einzelheiten, so wie in der Ehe. Ja, aber ich habe dieses Vertrauen gehabt in diesen Bibelspruch, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Der Abschied war schwer, weil ich verstehe mich sehr gut mit meinen Geschwistern. Ich wusste, was ich tat und ja, ich empfand auch eine sehr, sehr große Freude, als ich dann das erste Mal die Tür der Klausur überschritt, ja, und mit den Schwestern zusammenleben durfte. Es war am Anfang so eine Übergangszeit, die sehr wichtig auch für mich war. Es war dieses Gebetsleben mit den Schwestern und ich hatte noch außerhalb eine Arbeit. Das war so eine Art soziales Jahr. Es war eine sehr notwendige Zeit für mich, weil ich habe das gebraucht, dieses langsame Hineinwachsen. Das war diese zarte Führung des Heiligen Geistes, so würde ich das heute vielleicht nennen, weil von einem Leistungssport kann man auch nicht von heute auf morgen von 180 Grad sich einfach drehen und dann ein tiefes, kontemplatives Leben führen von heute auf morgen. Ich durfte dann im Kloster in dieses neue Leben eintauchen und ich muss sagen, ich fühlte mich wohl wie ein Fisch im Wasser. Ich durfte vieles Neue entdecken. Das, was ganz neu war für mich, das war das Schweigen, das war diese Stille. Im Ordensleben ist es normalerweise so, ja, dass man sich nur die wichtigsten Sachen sagt. Und ansonsten lebt man mit seiner Schwester in der Stille. Und am Anfang war diese Stille für mich schwierig. Wie gesagt, ich komme aus einer Großfamilie und war sehr viel auf Reisen und Turnieren. Ja, und Gott hat mir die Gnade geschenkt, da immer tiefer in dieses Schweigen hereinzuwachsen. Es ist kein leeres Schweigen, sondern es ist ein erfülltes, weil in diesem Schweigen versuchen wir als Ordensschwester ja in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Und ohne Schweigen verlieren wir eigentlich dieses Ziel leicht aus den Augen. Und in dem neuen Buch von Kardinal Sarah steht ein wunderschöner Satz in dem Buch Kraft und Stille, das ich Ihnen sehr empfehle. Da steht drinne: Wenn wir uns Gott nähern, gelangen wir an einen Punkt, an dem das Wort unnütz und gleichgültig wird, da nur noch die Kontemplation zählt. So erlaubt das klösterliche Leben mehr als alles andere, Gott zu betrachten. Die Stille der Klöster ist das schönste irdische Heiligtum für den Menschen. Ich durfte also hineinwachsen in dieses Gebetsleben, in dieses Leben des Schweigens. Ich durfte auch ein Studium absolvieren, Philosophie und Theologie, was mir sehr viele neue Kenntnisse für mein Leben geschenkt hat. Es war sehr reich. Ich habe sehr viele Antworten bekommen auf die Fragen, die ich hatte, mit denen ich kam. Auch das Gemeinschaftsleben mit den Schwestern war sehr spannend. Es war dieses Leben wie in einer Großfamilie, aber doch ein bisschen anders. Es gab oder es gibt diese Zeiten des Arbeitens, des Erholens. Es gibt dieses gemeinsame Schweigen. Es gibt dieses gemeinsame Beten. Und aus dem Ganzen, aus dem Gebet, aus dem Schweigen, aus dem Studium und auch aus diesem Gemeinschaftsleben soll in uns dieser Wunsch nach dem Apostolat wachsen. Dort, wo wir die Dinge, die wir im Gebet, die wir im Studium, die wir mit unseren Schwestern erfahren durften, an die Menschen weitergeben. Und es war für mich eine sehr große Freude, Vorträge für andere Menschen zu halten, auch Jugendliche zu unterrichten, wo wir später noch drauf kommen werden, für die Zeit in Afrika, ja, und einfach mit den Menschen zusammen zu sein. Ganz am Anfang als junge Schwester habe ich mich gewundert, warum wir oft zu zweit ausgesandt wurden. Ich habe mir dann gedacht, na ja, es ist vielleicht einfacher zu beten, wenn man zu zweit ist, kann sich vielleicht besser unterstützen. Und langsam kam ich drauf, dass das schönste Apostolat eigentlich ist, wie es im Johannesevangelium steht: Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und da durfte ich dann immer tiefer reinwachsen in dieses Apostolat und auch entdecken, dass das Wichtigste im Apostolat ist, die Liebe, die ich meiner Schwester schenke, mit der ich ausgesandt bin. Und das ist auch das, was für die Leute so das größte Glück ist und das, was ihnen auch am meisten bringt. Zusätzlich durfte ich noch eine neue Sprache lernen. Die Johannesgemeinschaft ist eine französische Gemeinschaft und ich habe mein Noviziat, meine Ausbildung in Frankreich gemacht. Und in der Schule hatte ich die Möglichkeit, Französisch zu lernen, aber ich habe mir gedacht, das brauchst du nie im Leben. Du machst lieber was Handwerkliches, gut. Und so kam ich jetzt nach Frankreich mit keinem Wort Französisch. Und dann, gut, da muss ich viel lernen und ich kam dann auch sehr schnell rein. Und noch eine weitere schöne Erfahrung im Ordensleben für mich, auch ganz besonders in der Johannesgemeinschaft, war dieses Leben mit den verschiedenen Nationalitäten. Wir sind heute circa 200 Schwestern. Die Schwestern kommen aus 27 Ländern. Unser Durchschnittsalter ist 43. Und ja, ich habe sehr viele neue Kulturen dazugelernt, neue Arten und Weisen zu leben, zu arbeiten, auch neue Ansichten. Und es hat mir geholfen, meinen Horizont zu erweitern. Und bei meiner Einkleidung habe ich auch noch was Schönes empfangen. Das ist unser Habit, unser Ordensgewand. Das ist dieses Zeichen für die Welt. Natürlich muss man sich als junge Schwester erst einmal daran gewöhnen, vor allem wenn man dann am Frankfurt am Flughafen ist. Und wenn meine Mutter mich dorthin gebracht hat, hatte sie immer gesagt, also wenn man bekannt werden will, dann muss man nur mit dir durch Frankfurt gehen, alle Leute gucken, diese vielen Blicke von außen. Und trotz allem, ja, ist dieses Ordensgewand dieses Zeichen ohne Worte. Im Kloster kann ich sagen, ja, dass ich alles gefunden habe, was ich gesucht habe, dass ich immer tiefer in diese Liebe Gottes reinwachsen darf, dass Gott mir bis jetzt immer alles geschenkt hat, was ich brauche, aber nicht unbedingt alles, was ich wollte. Ja, und dass er mir eigentlich noch viel mehr geschenkt hat. Er hat sich nämlich selbst mir geschenkt. Ich fand alles, weil ich ihn fand, weil ich eigentlich ihn suchte und immer noch suche. Und das ist eigentlich eine große Freude, die ich jeden Tag immer in meinem Herzen trage. Und nach der Musik werde ich Ihnen dann noch ein bisschen von meiner Mission in Afrika erzählen.
Sie hören heute bei Radio Horeb die Berufungsgeschichte von Schwester Clarissa aus Fellburg in der Oberpfalz von der Johannesgemeinschaft.
So, nach meiner Ausbildung im Ordensleben und auch dem Philosophiestudium habe ich dann meine zeitlichen Gelübde abgelegt. Das Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams. Ja, und dann stand für mich das Praktikum im Ordensleben bevor. Ich trug immer noch diesen großen Wunsch in mir, ja, nach Afrika zu gehen. Ich hatte noch dieses Bild, das auf dem Papiertütchen von Missio drauf war, in meinem Herzen. Ja, und so habe ich kurz vor der Entsendung dann der ganzen Schwestern, habe ich dann der Generalobern geschrieben, ich möchte die doch gern mal treffen. Habe mit ihr das dann besprochen und habe gesagt, ja, ich habe diesen großen Wunsch, nach Afrika zu gehen, schon sehr lange in meinem Herzen. Ja, und zu meiner Überraschung kam ich sofort nach Afrika. Es gibt Schwestern, die müssen lange warten, 9 Jahre. Ja, und ich habe sofort die meinen Wunsch erfüllt bekommen. Und meine Oberen haben mich nach Kamerun geschickt. Es war für mich wirklich eine sehr große Freude. Ich durfte im kleinen Ort in Baturi, ganz im Osten, dieses Praktikum beginnen. Das liegt ja direkt im Tropenwald, sind circa 9 Stunden entfernt von der Hauptstadt. Und diesen Ort Baturi erreicht man auf einer roten Piste. Wir hatten dort ein Gymnasium mit 700 Schülern, ja, und so durfte ich ja Religion und Philosophie unterrichten, auch ein bisschen im Deutschunterricht helfen. Und ja, ich war sehr viel mit Jugendlichen zusammen und es gab wunderschöne, tiefe Begegnungen mit diesen Jugendlichen und auch mit den Lehrern. Ja, ich war gewohnt, Pfadfindercamps und Pfadfinderlager vorzubereiten. Ja, und so machte ich auch mit diesen Jugendlichen viele Ausflüge. Und es war immer ein sehr, sehr großes Abenteuer. Ja, ich erinnere mich noch an eine Bergtour. Das war mit unseren Internatsschülern. Ich habe ihnen gesagt, wenn ihr zum Halbjahr gute Noten habt, machen wir eine Bergtour. Ich habe sie dann nach der Sonntagsmesse alle auf unseren Geländewagen mit dieser offenen Ladefläche geladen. Es waren circa 20 Schüler. Das könnte man sich in Deutschland nie vorstellen. Ja, und die Fahrt bis zum Ausgangspunkt, ja, sie war schon sehr abenteuerlich. Wir mussten einen Fluss überqueren und die Brücke war beschädigt. Es gab einfach zu wenig Holz. Und ich kann mich noch gut an zwei große Holzbretter erinnern, die einfach da rumlagen. Und ich muss sagen, ich hatte schon große Angst. Ich bat dann die Jungs auszusteigen aus dem Kofferraum, über die defekte Brücke irgendwie zu gehen. Und ich sagte noch zu ihnen, bitte, bitte den Rosenkranz. Ja, damit die Mutter Gottes uns beschützt. Und ein älterer Schüler habe ich gebeten dann, mich zu lotsen. Wir haben erstmal diese Bretter richtig hingelegt. Ja, und er hat mich gelotst, damit die Räder von diesen zwei Holzbrettern nicht abkamen. Und wir haben es dann geschafft, große Erleichterung. Und am Fuß des Berges sind wir dann angekommen. Diese wunderschöne Tour ging los. Für alle Jungs war es die erste Bergtour in ihrem Leben. Wir hatten 2 Stunden Aufstieg mit einigen Klettertouren und es war alles in der Wildnis. Es gab nicht so Berge und Wege wie bei uns in den Alpen. Und dann kamen wir endlich am Gipfel an. Es war wirklich ein großes Staunen der Jungen, eine wahre Freude, ein tiefer Frieden, das Mittagessen, der Abstieg und dann noch einmal diese Brücke überqueren, weil es gab nur einen Weg. Ja, und wir haben alles erfolgreich geschafft. Und ich muss Ihnen sagen, die Jungen erzählten mir noch viele Jahre von dieser Tour, weil es einfach so ein wunderbares Erlebnis war. Und daraus wachsen dann auch viele Freundschaften. Ich habe gemerkt in dieser Zeit, dass Gott mich schon lange auf diese Mission in Afrika vorbereitet hat. Mit meinen Talenten, die ich ausbauen durfte in meiner Jugend, mit dem Sport, der Musik, die Pfadfinderei. Es war alles schon so geplant von Gott. Eine andere wunderschöne Erfahrung durfte ich machen, und zwar, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Oft machen wir uns sehr viele Sorgen. Wir hier in Deutschland, wir denken schon Wochen, Monate und Jahre voraus. Es ist einfach so. Das müssen wir auch machen in unserem Gäste-Exerzitienhaus hier. Aber es tut auch mal gut, ja, in eine andere Kultur zu gehen. Die Afrikaner lernen uns, in diesem Jetzt zu leben. Sie sagen immer, die Weißen, wir haben die Uhr und wir, die Afrikaner, wir haben die Zeit. Und ich durfte ja nochmal so ein Pfadfinderlager leben, mit der Natur leben, früh aufstehen, früh schlafen gehen. Wir hatten oft Stromausfall, die kalte Dusche. Wir hatten nur wenig Zeit für den Computer, weil es auch oft Stromausfall gab. Und der Lohn, den ich empfangen durfte von den Jugendlichen und von den Kindern, war oft ein strahlendes Kindergesicht. Und es ist ein Lohn, der viel schöner ist als alle Geschenke, die man auf dieser Erde bekommen kann. Nach dieser wunderschönen Zeit im Praktikum in Kamerun, das waren 3 Jahre, durfte ich dann in Frankreich mein Theologiestudium absolvieren und dann wartete auf mich eine neue große Aufgabe. Dieses Mal habe nicht ich gefragt, nach Afrika gehen zu dürfen, sondern meine Oberen sind auf mich zugekommen und haben mir gesagt, bist du bereit, ein neues Ausbildungshaus in Kamerun für unsere afrikanischen Schwestern zu gründen? Ich habe gesagt, ja, ich bin bereit mit der Gnade Gottes, weil alleine habe ich mir das nicht zugetraut. Es waren 6 schöne und auch 6 anstrengende Jahre. In diesen Jahren durfte ich wirklich lernen, von der Vorsehung Gottes zu leben und mich jeden Tag neu, ja, in seine Hände zu begeben. Ich erinnere mich noch gut an die Abfahrt. Ich flog alleine von Frankreich los. Ich hatte 2x 23 Kilo mitzunehmen für die Neugründung. Die Frage, was nimmt man mit auf eine Neugründung, wo gar nichts ist? Wir hatten nichts, nicht einmal eine Wohnung. Ja, ich musste wirklich ganz auf diese Vorsehung vertrauen. Und was habe ich mitgenommen? Ich habe meine persönlichen Sachen mitgenommen. Ich habe die ganzen Liturgiegegenstände mitgenommen, die man für die Heilige Messe braucht zum Zelebrieren. Und ich habe einige Medikamente mitgenommen. Das war in meinen 2 großen Schachteln. Und dann bin ich dort angekommen. Eine Schwester aus Kamerun und eine andere aus Guinea. Wir haben uns zusammen getroffen und ja, wir hatten 2 Wochen Zeit, um eine Mietwohnung zu finden für unsere 6 Postulanten. Die kamen, um in diese Neugründung als Postulanten einzutreten. Das war der Beginn unseres Ausbildungshauses. Ja, am Anfang hatten wir eine wirklich mini kleine Mietwohnung, 5 Zimmer für 9 Schwestern, kein fließendes Wasser. Zum Glück hatten wir in der Nähe einen Brunnen. Das Essen haben wir auf dem Feuer gekocht. Wir hatten keine Waschmaschine. Ja, ich erinnere mich noch, dass wir viele Möbel aus alten Holzbrettern gebastelt haben, weil einfach nichts da war. Und zu alledem, in dem ersten Jahr haben sich weitere Mädchen und junge Frauen für unser Leben interessiert. Was machen wir? Wir haben keinen Platz. Und so stand der große Klosterbau bevor, aber wir hatten auch kein Geld. Und ich war damals noch sehr jung für so eine Gründung. Ich war 35 Jahre alt. Wir sollten ein Grundstück kaufen und der Schwarzhandel war sehr groß. Und Grundstücke wurden ja in Afrika mehrmals verkauft. Und ich habe zum lieben Gott gesagt, ja, wie soll ich das bitte machen? Dann habe ich mit ihm so einen kleinen Deal gemacht. Ich habe zu ihm gesagt, lieber Gott, du weißt, ich liebe Avocados. Und wir machen es einfach so, dass auf dem Grundstück, was du möchtest, für uns, auf diesem Grundstück muss ein Avocadobaum sein. Das war das Zeichen für mich. Und ich muss sagen, der liebe Gott hat mitgemacht. Wir haben uns mehrere Grundstücke angeschaut. Und meine erste Frage war immer an den Besitzer, ja, haben Sie einen Avocadobaum auf diesem Grundstück? Ja, und wir haben dann ein Grundstück erworben. Ein Avocadobaum war in der Nähe. Aber wir hatten trotzdem kein Geld. Und ich habe mir dann gedacht, na ja, ich kannte diese Geschichte vom Pater Maximilian Kolbe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, na ja, gut, wir probieren das jetzt mal aus. Aber 100% habe ich nicht dran geglaubt. Der heilige Maximilian Kolbe wollte auch ein Grundstück erwerben und er hat eine Muttergottesstatue auf dieses Grundstück hingestellt. Und ich habe zu meinen Postulanten gesagt, gut, also am 21. November, das ist für uns ein großes Fest, machen wir eine Wallfahrt und wir haben dann wunderbare Medaillen in dieses Grundstück getan, was wir gern haben wollten. Es war ein Grundstück von 1 Hektar. Und am 7. Januar, das heißt 1,5 Monate später, erhielt ich einen Telefonanruf von meiner Generaloberin aus Frankreich und sie sagte mir, wir haben eine ganz große Spende bekommen, ihr dürft das Grundstück kaufen. Und das ist jetzt eine Geschichte von der Gründung. Und ich könnte noch viele andere erzählen. Es ging dann los, ich habe die Pläne gemalt. Ja, wir haben uns zusammen überlegt, wie dieses Kloster aussehen soll. Wir haben Angebote eingeholt. Das war alles für mich Neuland. Und Gott hat mich in dieser großen und wichtigen Arbeit begleitet. Ja, nach 6 Jahren war das Kloster fertig. Die große Kapelle, ein Gästehaus und ein Kloster mit 20 Zimmern für Schwestern. Und ich erinnere mich noch, am Anfang habe ich zum Architekten gesagt, ja, bis zu diesem Bauabschnitt können wir gehen, aber mehr Geld haben wir im Moment nicht. Und in diesen 6 Jahren mussten wir nie den Bau unterbrechen. Ja, ich durfte wieder erfahren, Gott sorgt für seine Kinder. Es war dieses wunderbare Erlebnis der Vorsehung Gottes. Gott gibt uns immer das, was wir brauchen, ja, und nicht zu viel und nicht zu wenig. Wir hatten am Ende nicht zu viel Geld, aber auch nicht zu wenig. Und da stellt sich auch uns die große Frage, sind wir wirklich bereit, uns von Gott beschenken zu lassen? Sind wir bereit, auch einen Mangel in uns auszuhalten, bis Gott handelt? Oft ist es so in unserem Leben, ja, dass wir schon alles haben und deshalb freuen wir uns auch nicht über die Geschenke, die Gott uns macht. Überlegen schon Wochen vorher, was könnten wir unserer Freundin zum Geburtstag schenken, weil sie hat ja schon alles. Und so ging auch diese Zeit in Afrika für mich zu Ende nach 6 Jahren. Und es kam diese Neugründung in Deutschland. Ich war sehr glücklich, dass ich nach 14 Jahren Ausland, obwohl diese Zeit sehr schön war, in mein Land nach Deutschland zurück durfte. Wir haben im Bistum Eichstätt 2014 gegründet und unsere Mission besteht in der Leitung eines Gästehauses, dass wir versuchen, so nach und nach zu einem geistlichen Zentrum umzubauen mit Schwerpunkt Familienpastoral. Wir sind ja nun schon das 4. Jahr dort, sind 5 Schwestern und bieten hier in Velburg in der Oberpfalz verschiedene Veranstaltungen für Mütter, Familien, Kinder, Jugendliche, aber auch Einzelpersonen an. Und ich selbst darf in der Familienpastoral arbeiten, ja, wo ich gerade auch mehrere Ausbildungen mache und es ist für mich wieder so eine wunderschöne Arbeit, die mir sehr gefällt und die sehr umfangreich ist. Ich glaube, am Ende dieser Geschichte, am Ende meiner Berufungsgeschichte, möchte ich noch gerne sagen, ja, dass als Ordensschwester und als Christ jeder Tag sehr interessant ist, weil es ist interessant und spannend, auf den Willen Gottes zu hören. Es ist kein eintöniges Leben, wie man oft denkt im Kloster, sondern es ist ein spannendes Ordensleben. Es gibt zwar ein genaues Tagesprogramm, aber ich muss sagen, nach all den Jahren im Ordensleben, Gott ist nicht langweilig. Wir leben ja in dieser wunderbaren Freundschaft mit unserem Schöpfer. Wir sind seine Bräute und wir alle, wir Christen, wir Ordensschwester, wir haben diese große Aufgabe, die Freude in diese oft so traurige Welt zu tragen. Und es ist auch das, was die Menschen am meisten ansteckt. Wenn die Leute zu uns ins Gästehaus kommen, sagen sie oft nach ein, zwei Tagen, ihr seid alle so fröhlich. Und ich bin mir da ganz sicher, dass diese Fröhlichkeit, dass sie uns Gott schenkt durch ein Gebetsleben, auch als Christen, wenn wir Gott in unserem Herzen tragen, können wir nur fröhlich sein, weil Gott die Liebe ist. Und die Menschen sagen dann auch gleichzeitig, ihr seid alle so fröhlich, man merkt das Klima des Gebetes in eurem Haus. Und es steht auch in unserer Regel drinnen, wir möchten Oasen der Liebe und des Friedens sein. Und ich kann sagen, dass ich keinen Tag bereue, den ich als Ordensschwester, den ich auch vorher in meinem Leben gelebt habe. Und ich glaube, ich würde meinen Weg noch einmal so gehen. Ich bin glücklich. Und ganz am Ende ist noch ein Satz, der mir sehr lieb gewonnen ist. Es wurde eine alte Ordensschwester gefragt und ich hoffe, dass ich das auch im Alter noch sagen darf, wie sie ihr Ordensleben gelebt hat. Und sie hat am Ende ihres Lebens gesagt, es ist viel passiert in meinem Leben und viel hat sich geändert seit meinem Eintritt. Doch geblieben ist die Liebe. Das sind wunderschöne Worte. Diese Liebe haben wir alle von Gott beschenkt bekommen und wir dürfen sie weitergeben. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich am Schluss bedanken für die ganzen Gebete, die Sie sprechen für die geistlichen Berufe. Das ist sehr wichtig für die Kirche. Die geistlichen Berufe, das ist die Sonne der Kirche. Das ist das, wo die Kirche auch strahlen kann und auch den anderen Menschen den Weg zeigen kann. Weil durch die Ordensberufungen zeigt die Kirche, dass es nach dem Leben noch etwas anders gibt. Weil die Ordensleute versuchen, diese Berufung schon so wie im Himmel zu leben. Dankeschön.
Die Berufungsgeschichte von Schwester Clarissa haben Sie gerade gehört von der Gemeinschaft der apostolischen Schwestern vom Heiligen Johannes, die Johannesschwestern aus Fellburg in der Oberpfalz. Herzlichen Dank, Schwester Clarissa, für dieses Zeugnis. Für alle, die diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können wie immer eine CD bei uns bestellen. Entweder rufen Sie beim CD-Dienst an 08328 921 120 oder für diejenigen, die Internetzugang haben, Sie können auf unsere Internetseite gehen, www.horeb.org, unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Das heißt, bald sich auch diese Sendung herunterladen. Es ist schön, dass Sie gesagt haben, ich habe keinen Tag bereut. Das ist gut, wenn man das so sagen kann. Und wenn man auf die Homepage Ihrer Gemeinschaft schaut, Haus Bethanien in Fellburg, dann sieht man wirklich diese fröhlichen Gesichter, diese strahlenden Gesichter, von denen Sie selbst auch Zeugnis gegeben haben. Die Angaben dazu finden Sie im Infofeld zu dieser Sendung www.horeb.org. Schwester Clarissa, am Ende wollen wir ein Gebet um geistliche Berufe zusammen beten von Johannes Paul II., das er im Jahr 2003 geschrieben hat, und damit wollen wir dann auch unsere Sendung abschließen.
Herr, wir bitten dich, an dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen. Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen aller Zeiten und in allen Enden der Erde ausgesandt. Dich rufen wir an auf die Fürsprache Mariens, deiner und unserer Mutter. Lass es in der Kirche niemals an Berufungen fehlen, besonders an jenen der vollkommenen Hingabe an dein Reich.
Jesus, einziger Retter des Menschen, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die ihr Ja gesprochen haben zu deinem Ruf, zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben und zur Mission. Bewirke, dass ihr Sein sich Tag um Tag erneuere und gelebtes Evangelium werde.
Barmherziger und heiliger Herr, sende stets neue Arbeiter aus für die Ernte deines Reiches. Hilf denen, die du rufst, dir in dieser unserer Zeit nachzufolgen.
Lasse sie, die dein Antlitz betrachten, mit Freude jener großartigen Sendung entsprechen, die du ihnen zum Wohl deines Volkes und aller Menschen anvertraust. Du, unser Gott, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Danke, Schwester Clarissa, und Gottes Segen für Sie und Ihre Gemeinschaft.
Ja, danke schön.
Dann viel Freude auch Ihnen, liebe Zuhörer, mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Alles Gute, Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.